Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Coole Porträts, Popkultur und Pullis. Dafür steht das Magazin Das Wetter. In diesem Jahr wird es 10 und aus diesem Anlass ist jetzt ein Buch über dieses ganz besondere Blatt erschienen. Wie man prominente Interviewpartner dazu kriegt, mit einem durch den Wald zu stromern oder ins Tattoo-Studio zu gehen, darüber spreche ich mit Gründerin Katharina Holzmann und ihrem Kompagnon Sascha Ehlert. Es gibt T-Shirts, Basecaps, Hoodies und Stoffbeutel, mit denen Fans ihre Begeisterung für das Wetter mit sich herumtragen können. Und das hat, denke ich mal, noch, also ich zumindest kenne kein anderes Magazin, das das so im deutschsprachigen Raum geschafft hat. Und was das Geheimnis dieses etwas anderen Kulturmagazins ist, zu dem es jetzt auch ein Buch gibt. Ich bin gespannt, ob Katharina Holzmann und Sascha Ehlert es verraten. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ich dachte eigentlich, dass Sie auch in so einem Corporate Identity-Pulli oder T-Shirt hier ankommen. Machen Sie das nicht?
Ich habe es jahrelang gemacht, muss aber sagen, nachdem mein Kleiderschrank davon irgendwie mehr oder weniger überquillt, habe ich aufgehört damit und kleide mich jetzt erwachsen und neutral.
Ich trage immer noch viel unsere T-Shirts vor allem und Caps, aber ich weiß nicht, auch nicht jeden Tag mehr. Aber ich habe auch 100 Stück wahrscheinlich.
Aber passiert denn das, dass Leute irgendwie sich so ein cooles T-Shirt bestellen und dann aus Versehen auch noch Abonnent bei Das Wetter werden?
Ja, ich glaube, diese Fälle gibt es tatsächlich, dass Leute erst auf die T-Shirts aufmerksam werden und dann auf das Magazin stoßen.
Aber ich glaube, wir müssen überhaupt erstmal das Magazin vorstellen, weil ich habe hier gemerkt, auch in der Redaktion, dass eher die jüngeren Kollegen das kennen. Also bin ich zum Beispiel auch noch Zielgruppe oder wäre das schon peinlich, wenn ich mir das Wetter bestelle?
Nee, auf jeden Fall. Wir wollen natürlich alle Altersgruppen ansprechen. Das ist speziell die jüngere vielleicht im ersten Moment anspricht, liegt bestimmt auch an den Themen. Da wir irgendwie versuchen, möglichst junge Musiker, Künstlerinnen und Theatermachende zum Beispiel in unser Magazin unterzubringen. Und da wird wahrscheinlich die junge Generation einfach näher am Ball sein. Aber ich glaube, jede Altersklasse fühlt sich irgendwo abgeholt.
Also ja, ich glaube, meine Großtante zum Beispiel liest auch gerne Das Wetter.
Und Sie haben ja auch Ihre Mutter eingebunden gehabt, glaube ich, die war ja irgendwie Chefin vom Dienst und Vertrieb. Ist das auch so ein Projekt, was angefangen hat mit so ganz viel persönlichem Einsatz? Ist das sogar bis heute so?
Also das ist bis heute so. Meine Mutter Heike ist auch bis heute quasi.
Ich hatte mal gehört, das wäre nicht mehr so. Sie ist noch immer dabei.
Genau, das ist immer noch ein wichtiger Kern der Unternehmung, weil sie uns quasi den Rücken frei hält dafür, dass wir unsere kreative Arbeit machen können. Und es ist definitiv sehr familiär. Ich meine, Katharina und ich kennen uns jetzt auch seit 9 Jahren und sind in vielerlei Hinsicht durch dick und dünn gegangen, auch weil wir zusammen mit einem dritten Freund, David Rabold, ja auch den Corbinian Verlag gegründet haben. Und natürlich darüber hinaus ist es uns auch total wichtig, eine persönliche Note in den Texten zu haben. Wir haben ja viel Ich, das spricht in Das Wetter und dementsprechend vom Editorial bis zum Lektorat sozusagen ist da sehr, sehr viel Herzblut und familiäre Energie drin.
Aber es ist auch nach wie vor jetzt nicht, dass das Ihr Broterwerbsmittelpunkt im Leben ist. Weil ich habe mich gefragt, das deshalb, weil ich mich gefragt habe, ob man so viel Ideen und Spielerisches eigentlich auch sich nur bewahren kann, wenn das eben nicht so diesen Existenzdruck dahinter hat. Das erlebe ich manchmal so. Wie ist es bei Ihnen?
Also es hat schon Existenzdruck insofern, dass wir diese Arbeit quasi, dass es ein Vollzeitjob ist, mit dem wir nicht unser Lebensunterhalt verdienen. Wir müssen also dreigleisig fahren sozusagen. Und das bringt einen manchmal einfach an Limits, wie wir es uns trotzdem bewahren, so spielerisch zu bleiben. Ich weiß nicht, weil wir es, glaube ich, wollen und weil wir es als ganz klaren Gegensatz auch zu, sagen wir mal, einem Angestelltenverhältnis sehen und uns da und unsere Mitarbeiterinnen irgendwie versuchen, eine Plattform zu geben, in der sie sich irgendwie ausdrücken und verwirklichen können.
Das ist ja so ein ganz spannender Mix, finde ich, aus Texten, tollen Fotografien, Musiktexten. Und wie kommen Sie, jetzt haben Sie für dieses Buch eben aus 30 verschiedene ausgesucht. Wie kommen Sie da zu diesen Themen, die Sie machen? Wie entsteht das?
Es ist wie bei allem natürlich eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Einerseits und am wichtigsten, würde ich sagen, sind immer die Dinge, die uns oder dem mittlerweile ja sehr fest zusammengewachsenen AutorInnenstamm, der uns begleitet, wirklich, die uns wirklich brennend interessieren. Und dazu kommen dann hier und dort Vorschläge von neuen AutorInnen, weil wir auch immer dafür offen bleiben wollen, neue Stimmen mit einzubinden. Was die aber auch gemeinsam haben mit unseren eigenen Vorschlägen, ist, dass es immer darum geht, dass die schreibende Person ein wirklich existenzielles Interesse daran haben sollte, diesen Text zu schreiben.
Ja, wir vergeben wenig Auftragsarbeiten, wo wir tatsächlich sagen, hier bitte deck mal das und das Thema ab. Es soll schon quasi aus persönlicher Motivation und Interesse entstehen.
Also Sie machen auch unheimlich viel selbst, oder? An Interviews.
Ja. Vor allem Sascha, aber ja.
Ja, ich mache für jede Ausgabe eigentlich mehrere Interviews oder schreibe Texte, was damit zu tun hat, dass ich dieses Magazin ja gegründet habe, weil ich mir selbst auch eine Plattform schaffen wollte, dafür so schreiben zu können, wie ich es für richtig hielt und mich nicht jetzt Guidelines von anderen Medien anpassen zu müssen, beziehungsweise gar nicht so oft die Chance zu haben, über die Themen zu schreiben, über die ich gerne schreiben wollte. So.
Und wie kriegen Sie dann diese Leute auch dazu, damit ins Boot zu steigen? Ich meine, Sie haben da Fotostrecken von Wolfgang Tillmanns oder Clemens Setz, der Büchner-Preisträger, hat schon mal was geschrieben und so weiter. Riesig bekannte Interviewpartner. Und die müssen ja ganz schön Einsatz zeigen. Also das dauert, geht ja nicht so wie bei uns jetzt hier, dass wir ein paar Minuten miteinander sprechen, sondern die machen dann irgendwas mit ihnen und sind auch zeitlich dann gefordert. Wie kriegen Sie die dazu?
Naja, das war natürlich nicht von Anfang an so, dass wir gleich so riesige Namen hatten sozusagen. Das hat sich mit der Zeit entwickelt. Aber ich glaube, die Leute haben einfach Lust darauf, dass sie sich selber auch verwirklichen können und sich eben Zeit nehmen dürfen quasi und auch dann im Nachgang nicht redigiert oder gekürzt werden, sondern einfach was schreiben können, was ihnen Spaß macht und dann für sich steht quasi und sie das auch gestalten und entwickeln können bis zum Ende.
Und dazu kommt, glaube ich, auch, dass jetzt aus der jüngeren Generation, vor allem von MusikerInnen und AutorInnen, es, wie ich immer wieder feststelle, in den letzten 2-3 Jahren vor allem Leute gibt, die tatsächlich das Wetter gelesen haben, bevor sie dort selbst drin waren. Also die da auch einfach, für die das, was bedeutet, in diesem Magazin drin zu sein, was für uns immer total natürlich rührend, aber auch irgendwie verrückt ist, weil wir eben in diesem kleinen Kämmerchen sitzen und ja, immer mit zu wenig Geld und zu wenig Zeit hantieren. Und aber trotzdem, ja, hat das irgendeinen Einfluss, den man gar nicht so richtig fassen kann.
Und Sie machen das ja schon auch ganz anders als wir jetzt hier zum Beispiel. Das interessiert mich persönlich, als ich das gelesen habe, dass Sie ja eben gerade zum Beispiel nicht verbergen, wenn Sie Leute gut kennen auch oder dass es da eine persönliche Bindung gibt. Also das ist ja bei uns hier ganz anders. Was ist denn der Effekt davon?
Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie bei quasi den schreibenden Personen im Heft, dass auch die Leute, die wir interviewen, quasi sich ein bisschen wohler fühlen teilweise, also weil es eben nicht so ein offizieller, gestanzter Rahmen ist, sondern irgendwie ein privates Umfeld, in dem man sich öffnen kann und in dem man vielleicht auch ein Vertrauen der Person gegenüber hat, dass das was wird und cool wird. Und wir fänden das halt irgendwie vermessen, das zu verschweigen, beziehungsweise transportiert diese Atmosphäre sich, glaube ich, auch erst, wenn man das so offenlegt und im Text sieht, lesen kann, ja.
Wie haben Sie denn jetzt für dieses Buch, was da bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist, über 10 Jahre Wetter, wie haben Sie da ausgewählt? Das muss ja unheimlich schwer gewesen sein, was da reinkommt. Das ist ja quasi so eine Art Best-of, ja. Das Wetter.
Ja, wir wollen es halt bewusst nicht Best-of nennen, weil es eher darum ging, einen Querschnitt zu zeichnen durch diese 10 Jahre, als dass wir jetzt die besten Texte genommen hätten, obwohl sie natürlich alle sehr gut sind. Aber ja, es war unglaublich schwer, die Auswahl, weil...
Also natürlich ist es total ein Ding der Unmöglichkeit, da allem gerecht zu werden, dem man gerne gerecht werden würde. Aber natürlich ist es so eine Mischung, welche AutorInnen müssen unbedingt dabei sein. Wie schaffen wir es einerseits, genremäßig eine Vielfalt hinzukriegen, dann aber auch verschiedene Generationen zu vereinen. Also wir haben ja irgendwie von großen Schriftstellern wie Maxim Biller oder Christian Kracht bis zu ganz jungen literarischen Stimmen aus unserem direkten Umfeld irgendwie wie Lynn Hirse oder Marius Goldhorn da drin. Und ja, das ist eine schwierige Aufgabe und wir wissen noch nicht genau, ob es uns gelungen ist. Wir haben ja jetzt noch nicht so viele Reaktionen bisher bekommen.
Sie haben ja dann auch wahrscheinlich bei der Auswahl so eine Art Rückschau auf Ihre 10 Jahre mit Das Wetter gehalten. Was ist Ihnen denn da selber nochmal so eingefallen oder wo Sie so dachten, boah, das war eigentlich echt der Hammer, was damals passiert ist? Ich will natürlich eine schöne Geschichte hören.
Also da gibt es natürlich ganz viele Momente. Einer, der uns beiden, glaube ich, ziemlich viel immer noch bedeutet, ist war die 10. Ausgabe. Bei der hatten wir einerseits, vielleicht erzähle ich den einen Teil, du den anderen, einerseits Christian Kracht auf dem Cover. Und auch
Sie haben ja auch immer mehrere Cover manchmal, ne?
Genau, das ist seit der 10. Ausgabe jedes Mal der Fall. Und dass wir mit Christian Kracht, beziehungsweise dass unser Autor Max Kersting ein Interview mit Christian Kracht bekommen hat zu Die Toten. Ich glaube, er hat 2 Interviews zu dem Buch gegeben. Das war schon Wahnsinn. Und noch schöner war dann eigentlich die Reaktion, die von Herrn Kracht kam auf das fertige Heft, weil wir darüber hinaus nämlich noch eine Bildstrecke abgedruckt hatten, weil Leonard Hieronymi, auch ein guter Freund des Hauses, war mal in Nepal in den ehemaligen Redaktionsräumen des Magazins Der Freund, was von Christian Kracht und Eckhard Nickel herausgegeben wurde. Eine Inspirationsquelle auch für unser Magazin. Und wir hatten ihm vorher nicht gesagt, dass wir diese Bildstrecke haben. Und sowohl Nickel als auch Kracht waren sehr
gerührt. Schon. Ja. Ein bisschen gerührt. Auf jeden Fall haben sie sich sehr nett bedankt.
Und das andere?
So sind wir auch auf diese mehreren Cover gekommen. Nämlich konnten wir uns nicht entscheiden zwischen Christian Kracht und dem Rapper Taktlos, der in Berlin, aber auch darüber hinaus in den frühen 2000ern eine Rap-Legende war sozusagen und der auch sehr ungerne Interviews oder Ähnliches gibt. Und eben für diese Ausgabe ist es uns dann gelungen, diese beiden raren Künstler sozusagen zu gewinnen. Und dann waren wir so, die müssen eigentlich beide aufs Cover. Infolgedessen haben wir das eigentlich jedes Mal gemacht, wenn wir uns nicht entscheiden konnten.
Und so entsteht immer mal was Neues. Und Sie sagen ja auch, Katharina Holzmann, in diesem Vorwort-Interview, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll jetzt zum Buch, dass jetzt auch mal wieder noch mal was ganz anderes denkbar wäre. Haben Sie schon eine Idee?
Oh, zu viele, um sie jetzt in einer Minute zusammenzufassen. Aber ja, es ist irgendwie auf jeden Fall spannend, wohin sich das Ganze weiterentwickelt, ja.
Ich glaube auch, dass wir jetzt erstmal die nächsten 2 Monate emotional und was den Workload angeht, sehr damit beschäftigt sein werden, die ganzen Lesungen zu diesem Buch zu machen und halt unseren 10. Geburtstag in Berlin zu feiern, am 23.09. im Tresor. Und dann, wenn dieses Jahr rum ist, was halt irgendwie aus vielerlei Hinsicht sehr intensiv ist, dann machen wir uns, glaube ich, Gedanken auch so richtig konkret, wie es dann weitergeht und was wir alles anders machen wollen noch.
Aber es wird das Magazin auf jeden Fall erstmal weitergeben. Das
dann können wir uns ja spätestens in 10 Jahren wieder sprechen und dann wissen genau, wir, was Sie anders gemacht haben. Katharina Holzmann und Sascha Ehlert, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Und das Wetterbuch für Text und Musik erscheint morgen bei Kiepenheuer und Witsch. Es hat 384 Seiten und kostet 22 Euro. Die Buchpremiere haben wir schon gehört am 23.09. im Tresor und danach gibt es auch eine Lesereise. Auch wenn es dieses Jahr mal wieder schlechte Schlagzeilen hatte, ich finde, das Freibad ist ein herrlicher Ort. Im Becken und auf den Wiesen sind irgendwie alle gleich in ihren Badeanzügen oder Hosen. Und es ist nicht umsonst ein sehr beliebter Schauplatz im Coming-of-Age-Roman, wo sich ja zwischen Dusche und 10-Meter-Turm oft das Entscheidende abspielt. Ein ganz besonderes Freibad steht in Zürich. Gebaut hat es der Schriftsteller Max Frisch, der vor seinem Durchbruch als Schriftsteller Architekt war. Das Freibad Letzigraben steht inzwischen unter Denkmalschutz, zu Recht, denn es ist wirklich sehenswert und es schwimmt sich dort ganz besonders schön. Andi Hörmann hat sich gefragt, ob sich vor Ort Verbindungen eröffnen zwischen dem Schriftsteller Max Frisch und dem Architekten und hat Badehose und Mikrofon eingepackt.
Es gibt von Max Frisch Sachen, die gibt es wahrscheinlich hier und sonst nirgends.
Hier in Zürich, im Stadtteil Altstetten-Albisrieden, fast eine Stunde zu Fuß vom Hauptbahnhof. Das Freibad Letzigraben. Entworfen hat es Max Frisch.
Max Frisch hat als Autor für mich einen sehr konzentrierten, lakonischen Stil, eigentlich einen nüchternen Zugang zur Spracharbeit.
Ganz wichtig ist ja für beides einfach das genaue Hinschauen. Und da beginnt sozusagen schon die Parallele, das genaue Beobachten und das Hinschauen.
Der Literaturwissenschaftler und Leiter des Max-Frisch-Archivs an der ETH Zürich, Tobias Amslinger, und die Kunsthistorikerin Petra Hagen-Hodgson flanieren durch das Max-Frisch-Bad.
Vielleicht fangen wir am besten beim Eingang an. Dieser Raum hier, der ist eben besonders wichtig.
Sie meinen diese grüne Wiese zwischen diesen Männerumkleideräumen und Frauenumkleideräumen?
Ganz genau. Also man kommt hier rein, man wird in Empfang genommen mit diesem Wasserbecken hier. Man teilt sich auf, links die Männer und rechts die Damen und kommt dann hier auf diese große Rasenfläche.
Letzigraben. Heute, Samstag, 18. Juni, ist die Anlage eröffnet worden.
Sommer 1949. 4 Jahre hatte Max Frisch an diesem Freibad geplant. 2 Jahre dauerte die Fertigstellung. In seinem Tagebuch, als Hörbuch gelesen von Michel von Burg, dokumentierte Max Frisch die Bauphasen.
Sonniges Wetter und viel Volk. Sie schwimmen, springen von den Türmen. Die Rasen sind voll von Menschen, halb nackt und halb bunt. Und es ist etwas wie ein wirkliches Fest.
Die Badegäste entspannen auf dem Grün der Liegewiesen. Rote Sonnenschirme spenden Schatten.
Die Sonnenschirme sind neu dazugekommen. Die gab es ursprünglich nicht. Aber was es bereits gab, das sind diese kleinen Rondells mitten in den Grasflächen, wo man sich duschen kann, in der vollen Öffentlichkeit. Das ist ja wie auf der Bühne zu stehen.
Ich meine, es ist so schön, wenn du duschen kannst und umkleiden kannst, aber fast draußen und nicht so im Keller oder irgendwo.
Und jetzt sieht man aber auch schon von hier dieses Blau glitzern, das Wasser glitzern. Also man wird direkt hingeführt zum Wasser, zum erfrischenden Wasser, in das man dann gleich hineinspringen möchte.
Am Anfang fand ich es schwierig, weil ich habe nicht so eine gute Orientierung. Dann wusste ich nie genau, wo ist jetzt welches Bad.
Die 3 großen Becken sind eingebettet in saftig blühende Natur. Max Frisch hat mit dem Freibad Letzigraben eine Art botanisches Mosaik der Naherholung gestaltet. Dicht bewachsene Staudenbeete säumen die Natursteinwege und führen durch die 3500 Quadratmeter große Anlage zum erfrischenden Wasser. Neben großen Rasenflächen gibt es immer wieder kleine Liegebuchten.
Das ist natürlich architektonisch alles inszeniert. Man könnte sagen, das ist wie im Theater inszeniert. Und dann haben wir hier wie Paravents, diese ganz feingliedrige Architektur. Man ist immer in Verbindung mit außen und innen.
Das ist mir auch gerade aufgefallen, als ich auf der Toilette war. Man guckt von der Toilette aus, kann man auf die Liegewiese gucken. Ja?
Also genau. Ja, man ist also immer in Verbindung. Man ist ja hier in einem Bad. Man ist nicht irgendwo eingeschlossen in irgendeiner Umkleidekabine. Das ist absolut zeitlos, dieses Bad.
Für 4.200 Badegäste ist das Freibad ausgelegt. Heute werden es an heißen Tagen schon mal fast doppelt so viele. Durch die sachlich reduzierte, aber auch verwinkelte und detailverliebte Architektur im sogenannten Landi-Stil wird die Intimität der Badegäste gewahrt. Max Frisch erdachte sich mit diesem Freibad auch eine gesellschaftliche Utopie. Ein Erholungsraum, in dem das Individuum nicht in der Masse untergeht. Dazu passt auch, dass Bertolt Brecht während der Bauarbeiten, weil er gerade an einem Stück am Schauspiel Zürich arbeitete, vorbeigeschaut hat.
Von allen, die ich bisher durch die Bauten geführt habe, ist Brecht der weitaus dankbarste. Wissbegierig, ein Könner im Fragen.
Wie gehen wir weiter?
Also wir können jetzt hier raufgehen. Da oben sehen wir diesen kleinen Pavillon, der an der höchsten Stelle des Grundstückes steht.
Der ehemalige Galgenhügel der Stadt Zürich. 1810 fand die letzte Exekution statt. Nun gibt es hier einen Imbiss mit Blick auf die Badeanlage. Hinter einer Platane dann der 10 Meter Sprungturm.
Das ist der berühmte Sprungturm, der konstruktiv eine tolle Leistung ist in der Filigranität.
Ja, da schreibt er ja auch im Tagebuch, entwickelt aus der Statik heraus.
Genau. Ja, das ist ein moderner Gedanke, dass man aus der Form die Funktion, Form follows Function, ist ein Satz, den man von Sullivan her kennt. Und das ist jetzt hier zur Ästhetik auch geworden. Sehr filigran und sehr minimal.
Und Sie sind jetzt nicht versucht, dass Sie sofort hier reinspringen? Also
doch.
Das Blau lacht so.
Das ist einfach das Kühle, das Wasser tut einen animieren, hier sofort reinzuspringen.
Ein Sprung ins erfrischende Nass. Die architektonischen Details im Freibad Letzigraben sind sowohl emotional durchdacht, als auch von subtiler, zeitloser Schönheit. Ganz so wie die Texte von Max Frisch. Heute steht die Anlage unter Denkmalschutz.
Andi Hörmann war im Freibad Letzigraben und von der Kunsthistorikerin Petra Hagen-Hodgson erscheint im September im Verlag Scheidegger und Spieß das Buch Gebaute Beziehungen, zwei Architekten im Kontext ihrer Zeit über Max Frisch und seinen Vater Franz Bruno Frisch.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Die 20er Jahre, das war ja die Zeit für monumentale Jahrhundertwerke, ob man an Musils Mann ohne Eigenschaften denkt, an den Ulysses von Joyce oder auch Döblins Berlin Alexanderplatz. Auch in Skandinavien ist offenbar ein vergleichbares Werk entstanden, das wir jetzt wieder entdecken können. Tom Christensen schrieb den Roman Absturz, der ist jetzt in einer neuen Übersetzung von Ulrich Sonnenberg im Gugels Verlag erschienen. Peter Urban Halle hat das Buch gelesen. Der Titel klingt ja nicht gut. Absturz, was ist da los?
Ja, guten Morgen, Frau Gerg. Ja, es ist natürlich kein konkreter Absturz von einem Abhang oder so, sondern ein Lebensabsturz. Im Grunde ist es ein schwerer Fall von Depression. Wenn man als Dichter verkannt ist und als Journalist sich verfolgt fühlt und in der Ehe kriselt es furchtbar, dann wird zunehmend zur Flasche gegriffen. Darum geht's.
Klingt nach Midlife oder Lebenskrise. Und wer steckt da drin? Wer stürzt ab?
Ja, genau so ein Mann, ein gewisser Ole Jastrau heißt der Held oder Antiheld, kann man fast sagen. Er ist Literaturredakteur an einer Kopenhagener Tageszeitung, Dagbladet oder Dagblad auf Dänisch, der in so einer Krise steckt, mit Mitte 30 wohlgemerkt. Seine Gedichte sind erfolglos, seine Kollegen verraten ihn seiner Meinung nach, seine Frau wendet sich unbefriedigt von ihm ab, sein Söhnchen lässt ihn kalt. Dieser Roman, über den wir heute sprechen, der war ja sehr umstritten, unter anderem deswegen, weil dieser Jastrau ganz erkennbar Tom Christensen selbst ist, also der Autor. Und zweitens, weil der Alkohol nicht nur als eine verdammungswürdige Schwäche dargestellt wird, sondern auch als willkommene Hilfe, sich aus einer Leistungsmühle, aus der alltäglichen herauszuwinden und dem zu entrinnen. Denn er will eigentlich vor die Hunde gehen. Er wollte, so könnte er derjenige sein, der er wirklich war, heißt es irgendwo.
Sie sagen, das ist erkennbar, der Autor auch. Was war das überhaupt für einer, Tom Christensen? Was hat er sonst noch so gemacht?
Ja, als der Roman rauskam, war er schon sehr bekannt in der Literaturszene in Kopenhagen. Er wurde 1893 in London geboren. Sein Vater war ein wohlhabender Mann, also war auf Geschäftstour in London. Er hat dann, also Christensen hat dann Deutsch und Englisch studiert, war Lehrer an einer Handelsschule und debütierte dann 1920 mit Gedichten, die den programmatischen Titel Freibeuterträume trugen. Dann kamen noch zwei Romane, noch ein Lyrikband und dann, das war sehr wichtig für ihn und für sein Leben, 1924 wurde er fest angestellt als Kritiker bei Politiken der Liberalen Tageszeitung, die es auch heute noch gibt und die sehr wichtig ist in Dänemark. Das Redaktionshaus übrigens von Politiken, das spielt auch im Roman eine Rolle, steht sehr sichtbar am Rathausplatz in Kopenhagen, also wirklich am politischen Zentrum der Stadt. Sein Werk teilt sich eigentlich in drei Teile. Das sind einerseits die Lyrik, sind seine Gedichte, die vom Expressionismus beeinflusst sind. Dann seine Literaturkritik, die wirklich sehr, sehr gut war. Und eben dieser eine Roman, 1930 erschien, Herrwerk heißt der. Das heißt im Grunde Verwüstung, Verheerung. In seinem Werk ist er eigentlich immer auf der Suche nach einem festen Ausgangspunkt im Dasein und der Angst vor der Konformität und der Leere, was wiederum zu einem Versuch extremer Grenzüberschreitung führt bei ihm und bei ihm in seinem Werk und in seinem Leben. Also der Alkohol spielt eine große Rolle.
Also wenn Sie sagen, das ist so sehr nah an seinem eigenen Leben und Erleben, könnte man dann sagen, das ist so ein früher Fall von Autofiktion oder wie ist das geschrieben?
Ja, es ist eigentlich mehr ein Roman, also mehr Fiktion als Autobiografie, aber in der Tat spielt das eine große Rolle. Als Roman ist es ja auch sowohl ein Künstlerroman als auch ein Schlüsselroman und ein Kopenhagen-Roman. Es gibt auch Leute, die sagen, es ist ein Entwicklungsroman. Das glaube ich eher nicht, es sei denn, man bezeichnet das Entkommen oder den Willen, aus dem Spießertum zu entkommen, als eine Entwicklung. Denn das ist sein Ziel. Ich entgleite der Bürgerlichkeit. Seine Worte wurden vom Jazz getragen. Das ist ganz deswegen interessant, weil ursprünglich der Roman der tragische Jazz heißen sollte. Und Jastrau, dieser Name, lehnt sich an Jazz Trott, also Fox Trott. Geschrieben ist das, also dieser unstete Zeitgeist, die Desillusionierung und die Lust und Sucht, sich wirklich in Extremen zu vergnügen der Großstadt, schlägt sich in einem sehr ruhelosen und hektischen Stil nieder.
Jetzt hat Ulrich Sonnenberg das neu übersetzt. Sie sind ja selbst Übersetzer. Wie finden Sie es? Ist es gelungen?
Es ist sehr gelungen, finde ich. Die Übersetzung ist im Großen und Ganzen schwungvoller und atmosphärischer als die alte von Gisela Perlet, die ja nun auch nicht irgendjemand war. Sie war eine sehr bekannte Übersetzerin und daran liegt es vielleicht, dass er manchmal etwas nicht von ihr übernehmen wollte. Er kannte natürlich die Übersetzung von ihr. Also zum Beispiel ein Wort wie Dämmermild, was ich sehr schön fand, sehr poetisch, was Gisela Perlet im Grunde ganz wörtlich übersetzt hat. Daraus hat er ein von der Dämmerung milde gestimmt gemacht. Das fand ich nicht sehr einsichtig und ein bisschen übertrieben erklärend, aber sonst, also das sind Mäkeleien. Ansonsten hat er wirklich diese nervöse, hektische, flirrende Stimmung sehr gut wiedergegeben und auch diesen Charakter der Hauptperson, die von Selbstzweifeln geprägt ist.
Peter Urban Halle über Tom Christensens Roman Absturz aus dem Dänischen, neu übersetzt von Ulrich Sonnenberg. Erschienen ist das Buch beim Gogols Verlag. Es hat 658 Seiten und kostet 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Die Dinge des Lebens. Zehntens. Musik.
Mannheim, den 5. November 1777. Ich bitte Sie halt recht sehr um Verzeihung, dass ich ihr, bisher die versprochene Sonate, nicht geschickt habe. Warum soll ich sie nicht schicken? Ich tue Ihnen's ja, auch wenn Sie wollen, warum soll ich's Ihnen nicht tun? Ich küsse Sie 10.000 Mal und bin wie alle Zeit der alte junge Sauschwanz. Wolfgang Amadee Rosenkranz.
Im hessischen Borgen führt Sonja Lehmann ihren Buchladen Bücherwurm, der vor 2 Jahren auch mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden ist. Und ich freue mich, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Lehmann.
Ja, guten Morgen aus Nordhessen.
Ja, da hat ja bei Ihnen auch diese Woche das neue Schuljahr gerade angefangen. Haben Sie da noch mal mehr zu tun mit Schulbuchbestellungen?
Ja, natürlich. Also da müssen ja noch die einen oder anderen Arbeitshefte besorgt werden. Wir sind da aber auch immer schon während der Ferien unterwegs. Da wird immer schon mal in unserem WhatsApp-Status oder auf unserer Facebook-Seite bekannt gegeben, dass man ja schon mal gucken müsste, ob das Boot noch verschimmelt ist. Und da ist vielleicht auch noch mal ein Zettel, was man noch besorgen muss, schon fürs neue Schuljahr. Und deswegen arbeiten wir das schon ein bisschen in den Ferien ab, nach dem Bergfest. Sagen wir dann schon immer mal, ja, Arbeitshefte bestellen, aber es ist halt dann immer das Klassische, es kommt immer wie Weihnachten, alles ganz plötzlich. Genau. Auch für die Verlage ist es immer ganz plötzlich und dann kann mal sein, dass das ein oder andere Arbeitsheft noch nicht greifbar ist, aber da haben wir geduldige Kunden und wir gehen dann auch immer auf die Lehrer ein bisschen ein, dass sie dann auch mal.
Und Sie kommen offenbar noch zum Lesen, weil Sie haben ja wieder 3 schöne Titel für uns ausgesucht. Der erste ist ein Berlin-Roman. Wie sind Sie hier reingekommen von Tilman Birr? Das ist ein Poetry Slammer, habe ich gelesen. Ich kenne ihn nicht. Was hat er für ein Buch geschrieben?
Ja, also das ist jetzt sein zweites Buch und hier geht es um den Wolfgang Schneider, der halt vom klassischen ländlichen Raum nach Berlin kommt und halt in den Nullerjahren total überschüttet wird mit den Emotionen der Großstadt und dort lernt er dann einen Menschen namens Viktor von Bülow kennen, den wir auch alle unter Loriot kennen und lernt dann dort auch so ein bisschen eine andere Perspektive, wie man das Leben sehen kann.
Das ist also eine Komödie, wenn Loriot vorkommt, denkt man ja immer sofort an Humor.
Es ist schon was Humoristisches, aber zum Nachdenken. Also es gibt dann einem schon mal so einen Denkanstoß, dass man vielleicht manche Sachen einfach nicht so ernst nehmen sollte, wie sie sind.
Und liest sich gut?
Das liest sich sehr gut. Es ist in Kapiteln geschrieben und man lernt immer mehr, also gerade so die ersten Kapitel sieht man dann, wie der Wolfgang Schneider sich erstmal wohlfühlen muss in seiner Wohnung, in seiner Umgebung und dann tritt er natürlich vor die Tür und bekommt dann dort auch mit, wie das Leben so funktioniert. Und er ist dann auch in einer Hochschulgruppe aktiv und lernt dort auch die politischen Seiten von Berlin kennen.
Also ein Tipp, der erste von Sonja Lehmann, Tilman Birrs Roman, wie sind Sie hier reingekommen, beim Satir-Verlag erschienen und wir hatten gerade schon ein bisschen das Humorthema, es geht nicht direkt um Humor, aber um Heiterkeit beim Mega-Bestseller-Autor Axel Hacke, der hat ein neues Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Gibt er denn eine Antwort darauf, wie wichtig der Ernst des Lebens uns sein sollte?
So eine Antwort bekommt der Leser nicht direkt, aber er bringt uns zum Nachdenken und einfach mal über das Bewusstsein der Heiterkeit nachzudenken. Wenn man heute den Fernseher einschaltet und die Nachrichten sieht, egal was da kommt, Klimakatastrophe oder der nächste Kongress, wo halt sich in Anführungsstrichen schlimme Dinge unterhalten werden muss, wie Krieg etc., da muss man halt gucken, dass die Heiterkeit noch ihren gewissen Punkt hat und wir diese Heiterkeit brauchen, um andere Sachen einfach erleben bzw. überleben zu können. Und das ist halt besonders wichtig und das versucht Hacke in seinem neuen Buch so rüberzubringen.
Und sind Sie seitdem ein bisschen heiterer? Aber Sie klingen eh immer ziemlich heiter.
Ja, also ich kriege immer gesagt, ich bin ein positiver Mensch, der halt auch wirklich immer das Positive im negativen Ding sieht. Irgendwie gibt es immer eine Lösung und ich denke mir, das sollte unsere Gesellschaft halt auch mal wahrnehmen. Also natürlich ist das alles nicht schön und es gibt schönere Dinge zu berichten als über Flutkatastrophen etc. Aber wir müssen halt auch da ein Fazit rausziehen und ich denke mir, meine Kunden sind dadurch heiterer geworden, weil sie einen anderen Blickwinkel dazu bekommen haben.
Also mehr Heiterkeit, dafür plädiert Axel Hacke in seinem neuen Buch, auch eine Empfehlung von Sonja Lehmann. Und was zum Nachdenken ist ja auch meistens, wenn Harald Welzer als Autor auf dem Buchdeckel steht. Der hat auch ein neues Buch, Zeitenende. Warum empfehlen Sie das?
Ja, das ist natürlich für mich besonders interessant. Ich bin seit 30 Jahren in der Kommunalpolitik unterwegs und ich sag mal, das ist die heimatliche, heimatkundliche Politik, die wir vor Ort machen und wir kriegen hautnah immer mit, was den Bürger bzw. den Wähler bewegt und da habe ich mir halt diesen Buchtitel gegriffen, weil ich mich auch damit auseinandersetzen wollte, was läuft vielleicht verkehrt, vermitteln wir irgendein falsches Bild, vermitteln wir irgendwas, was nicht funktioniert und da gibt Welzer halt eine gute Antwort, also dass halt, wie es immer so ist, die Basis nicht so unbedingt gehört wird, aber mehr gehört werden muss und nicht nur immer in den höheren Sphären, sage ich immer, darüber diskutiert werden muss. Natürlich betrifft uns das jetzt besonders hier in Hessen. Wir haben Landtagswahl am 8. Oktober und da muss man dann halt auch gucken, dass man den Wählerwille versteht.
Also guter Stoff zum Nachdenken von Harald Welzer. Zeitenende heißt sein Buch bei Fischer erschienen. Sonja Lehmann hat ihn empfohlen. Sonja Lehmann vom Bücherwurm im hessischen Borgen. Vielen Dank, Frau Lehmann, für diese Empfehlungen. Alles Gute.
Danke, ebenso.